Ihr Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Woche. Wir haben mal darüber gesprochen, dass es ja sehr schön wäre, wenn ihr vielleicht ein bisschen was zu unserem Kontext, zu unserer Person auch erfahrt. Weil ich bin mir sicher, aktuell ist es so, dass die einen wahrscheinlich kommen, weil sie Angela schon kennen, andere kommen, weil sie mich schon ein Stück weit kennen und gleichzeitig aber den anderen vielleicht noch gar nie so erlebt haben oder erfahren haben. Und ich muss ja auch sagen, ich stelle halt immer wieder fest, ich rede halt auch sonst viel gar nicht darüber, was ist so der Kontext, aus dem ich vielleicht auf diese Dinge blicke, weil ich irgendwie oft weiß ich nicht, ich vergesse das und denke mir irgendwie so, erstens ist es vielleicht nicht so spannend oder das wissen die halt alle schon und dann vergesse ich so, nee, wissen vielleicht nicht so unbedingt Menschen. Und ich finde das ja immer hilfreich. Ich habe da mich so selber gefragt, warum finde ich das ja auch spannend, in Biografien von Menschen zu schauen oder auch zu hören von Menschen, die jetzt quasi leben, also nicht nur Biografien von Menschen, die schon verstorben sind, sondern die jetzt auch leben und lehren oder Dinge teilen. Weil ich finde es halt, das gibt dann so ein bisschen einen Kontext, um zu sehen, warum blicken sie vielleicht so und so auf gewisse Dinge. Und ja, das verändert, finde ich, oder es gibt für mich dann irgendwie nochmal so ein bisschen Tiefe und Verständnis zu den Worten, die man vielleicht dann in einem ganz anderen Kontext verwendet. Wie siehst du das?
Ja, ich finde auch, und vor allem, es interessiert mich einfach, ein bisschen zu wissen, wer die Person ist, der man zuhört. Mhm. Und wir kennen uns ja auch noch nicht in person. Wir haben uns online gefunden vor vielen Jahren und haben so über die Zeit diese Friendship entwickelt, die vor allem durch unsere gemeinsamen Interessen haben wir uns auch gefunden. Und dieser gegenseitige Respekt für die Arbeit, die wir tun, uns interessiert mich. Ich habe viele Fragen an dich. es interessiert mich. Erzähl mir mal von deinem Kontext. Wie würdest du deinen Kontext beschreiben?
Ja, irgendwie ist er, glaube ich, manchmal ein bisschen wild oder man hat vielleicht das Gefühl, das sind so unzusammenhängende Dinge, auch Dinge, die man vielleicht gar nicht so weiß oder man vielleicht gar nicht mitdenken würde. Und ich merke ja auch selber, je älter ich werde, das ergibt dann selbst für mich selber, je älter ich werde, irgendwie immer mehr Sinn oder beziehungsweise sehe ich halt auch Dinge, die ich vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben gemacht habe, dass sie heute dann hilfreich sind. Also das sind so Kleinigkeiten wie, dass ich so in der zweites Halbjahr ungefähr, bin ich von einer Grundschule, von einer ganz normalen staatlichen Grundschule auf eine Waldorfschule gewechselt. Und meine Eltern wollten mich eigentlich schon zur ersten Klasse in eine Waldorfschule geben. Aber damals war das noch so ein bisschen anders mit, ab wie vielen Jahren wirst du halt eingeschult? Ich weiß es mittlerweile, weil ich auch einen Sohn habe, dass eigentlich bis zu einem Jahr oder mehr früher eingeschult wird. Aber dadurch, dass ich halt Anfang Juli geboren worden bin ich halt so sehr an dieser Grenze zum Schuljahr. Und als wir dann in einem Gespräch waren mit der Waldorfschule, meinten die halt so, ja, nee, sie ist halt eigentlich noch zu jung und sie würden halt empfehlen, dass ich halt noch ein Jahr zu Hause bleibe. Aber meine Mutter wusste nicht so richtig, was sie mit mir zu Hause machen soll, weil ich schon so, sie hat mir schon Lesen beigebracht und Schreiben. Ich hatte so einen Wissenshunger und sie hatte halt einfach das Gefühl, ja, dass in der Kita, das wird irgendwie da nicht, kann gar nicht so abgedeckt werden. Und jedenfalls zur Waldorfschule ist das halt das System, was mich natürlich stark geprägt hat. Und dann halt einfach so die Ansätze, wie werden einem Themen erschlossen oder wie geht man an gewisse Themen ran, sei das halt die Tatsache, und das wird natürlich auch im heutigen System stark oder damals schon, aber ich glaube manchmal fast heute immer noch, dass das Notensystem oder das Bewertungssystem ja bis zur Oberstufe hast du halt keine Noten bekommen. Mhm. Und das heißt, es hat halt gar nicht so sehr dieses geschürt, wir müssen besser werden als der andere. Gleichzeitig, und das ist vielleicht dann auch wieder etwas, wo man sagen könnte, okay, das ist auch spannend, dadurch, dass es halt eben keine Noten gab, sondern handgeschriebene Zeugnisse, waren dann die Zeugnisse manchmal sehr auf einer sehr persönlichen Ebene, wo halt Noten so einen gewissen Abstand eingeben. Und ne, das ist dann halt einfach so, muss man nicht so persönlich nehmen. Es ist halt so schnell so eine Bewertung der Persona, die dann irgendwie so zwischen den Zeilen mitschwingt. Und ja, aber gleichzeitig, wie gesagt, dadurch, dass ich dann sehr viel handwerklich gemacht habe, Dinge wie halt schon kochen, nähen, stricken, werken, Kupfer treiben, schmieden, Tischlern, halt so in der Schulzeit gelernt habe, merke ich halt so, ja, das sind irgendwie so Werkzeuge oder Fähigkeiten, die ich jetzt immer noch irgendwie nutzen kann oder wieder zurückkomme mehr.
Und hast du Geschwister?
Mhm. Ich habe 2 jüngere Geschwister und noch einen älteren Halbbruder. Aber zu Hause aufgewachsen war ich halt dann ja die Älteste.
Und wo, wenn ich fragen darf?
Tatsächlich in Berlin geboren, aufgewachsen. Und habe auch die meiste Zeit meines Lebens immer gedacht, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, nicht in der Stadt zu leben. Oder vor allen Dingen, wenn in einer Stadt, halt irgendwo in Deutschland, nicht irgendwo anders als Berlin, weil ich halt schon so stark einfach diese, das so wertgeschätzt habe, die Vielfalt und das Kulturelle und die Möglichkeiten natürlich auch dadurch.
Interessant, ich wusste nicht, dass du aus Berlin bist, geborene Berlinerin.
Gibt nicht mehr Berliner. So viele.
Ja. Das war meine Lieblingssüßigkeit.
Ja?
Ja. Früher, ja. Ich habe ja auch 5 Jahre in Deutschland gewohnt, mein Vater war ein Medizinstudent, als ich auf die Welt kam. Und mit 4 sind wir dann nach Ulm gezogen, weil er dort unter einem Professor seine weiterführenden Studien gemacht hat, von 4 bis 9. Und deswegen in Deutschland, die deutsche Sprache hat für mich auch eine gewisse Nähe, weil es ist mir sehr bekannt von diesem Alter, wo man ja auch sehr beeinflusst ist von seinem Environment.
Aber mit welcher Sprache bist du dann als Muttersprache aufgewachsen?
Mit Schweizerdeutsch.
Okay.
Schweizerdeutsch und dann in Deutschland, das war hart am Anfang, weil wenn du mit 4 und ich wurde auch gerade eingeschult und in der Schweiz wäre das erst mit 7 gewesen. Und in Deutschland war es irgendwie auch mit 4 oder 5. Und es war interessant, weil es war das totale Gegenteil von Waldorfschule. Es war so ein Vorort von Ulm. Und weil wir, als wir dort hingezogen sind, wir wussten nicht, wie die verschiedenen Umgebungen waren und haben einfach irgendwo gewohnt. Es war so ein ganz einfaches Viertel und das Schule, es haben mich alle ausgelacht wegen dem Schweizerdeutsch. Also es ging, glaube ich, 2 Monate und dann konnte ich ziemlich perfekt Hochdeutsch. Aber dann habe ich sehr viel gelernt dort und es war super interessant, in Deutschland zu wohnen. So. Und dann ist mein kleiner Bruder, hat fast 10 Jahre in Berlin gelebt. Deswegen war ich dann auch oft in Berlin.
Ja, ich glaube, jetzt auch wieder, was ich meinte, so im Alter rückblickend, also was heißt Alter, aber
ja, wie alt bist du?
Ich bin dieses Jahr 40 geworden.
Ah, congratulations. Ja.
Danke.
Dann sind wir fast genau 10 Jahre auseinander.
Wann wirst du 50?
Am 30. Januar.
Also fast so in einem Jahreswechsel drin dann.
Ja.
Interessant. Ja. Ich glaube, ein Stück weit hat das auch, oder warum ich, glaube ich, so Berlin so zu schätzen gewusst habe, ist, glaube ich, weil es so bunt durchmischt ist. Und dadurch, dass ja meine Eltern beide nicht aus Berlin oder auch aus Deutschland gebürtig halt kommen, hatte ich immer ein Stück weit dieses Gefühl, ja, nicht, dass man so untergeht, aber dass es nicht so eine krasse Andersartigkeit halt hat, weil es in dieser Stadt halt schon so generell bunt durchmischt ist. Und gleichzeitig, das sind auch so Realisationen, die dann erst im Erwachsenenalter kamen, ist ja mein Vater Tai Chi und Kung Fu Meister und war halt auch in dem Bereich immer selbstständig, aber eben nicht nur das, sondern er hat geschrieben, er hat eine Tanzcompany in Norwegen gegründet und
ist er so, Norweger?
Nee, er kommt gebürtig aus Malaysia, aber seine Eltern haben halt Herkunft in Japan und China. Und für ihn war das ja selber dann auch so schon als Kind in Malaysia, dadurch, dass er quasi diese zwei Kulturen auch innerhalb dieser anderen Kultur hatte, dass er viersprachig aufgewachsen ist und er dann halt so selber immer so gesagt hat, dass er so diese Herausforderung hat, dass er ja nicht so eine Sprache hat, so einen Bezug halt hat. Und hat halt in
Entschuldigung, ihr habt zu Hause Deutsch gesprochen oder deine Mama ist aus Deutschland?
Ja, also sie hat auf jeden Fall auch deutsche Wurzeln, aber sie ist selber in Österreich geboren. Also sie ist dann, glaube ich, auch erst so um 10. Lebensjahr oder rum nach Süddeutschland gezogen. Und ja, dann mit knapp 18 oder so halt nach Berlin gekommen. Ich glaube, es wahrscheinlich auch eine sehr wilde Zeit war, stelle ich mir so vor.
Ja, das glaube ich.
Und die beiden haben sich halt kennengelernt, weil, und das ist das Spannende, es ist tatsächlich der Ort war, wo sie sich dann kennengelernt haben, ist nicht so weit weg von wo ich jetzt wohne, aber ich wohne ein bisschen außerhalb im Norden von Berlin, weil mein Vater so einen Plakataushang gemacht hat, was man ja heute auch gar nicht mehr wirklich macht, dass er sozusagen 12 Schüler sucht oder einlädt, die halt für 3 Monate, es gibt ein buddhistisches Zentrum hier, quasi wie in ein 3-monatiges Retreat in dieses Zentrum sich zurückziehen, um zu studieren und zu praktizieren.
Wow.
Und ja, da haben halt er, sie und noch natürlich dann 11 andere gewohnt zusammen. Glaube ich, auch eine wilde Zeit gewesen. Und ein paar Monate später danach bin ich schon geboren worden.
Ah ja, bei meinen ging es auch so schnell. Die kannten sich 6 Wochen und dann war ich schon auf dem Weg.
Ja, ich glaube, es ist auch nochmal es ist heute ja schon fast gar nicht vorstellbar mehr. Nicht, dass es heute nicht geschieht, aber ich glaube, ja, das ist so wahrscheinlich ein wie sagt man, Downside, dass man das Gefühl hat, hey, man hat so viele Möglichkeiten und man muss sich das alles offen lassen und noch mehr ausprobieren und das war irgendwie, keine Ahnung, also wenn man es dann wusste oder es gespürt hat, eine Instant Connection, heißt das, dass es jetzt immer gut war und für ewig gehalten hat? Nein, aber.
Nein, sind deine Eltern nicht mehr zusammen?
Nee.
Meine auch nicht.
Ja, aber wie gesagt, und ich glaube halt dadurch, dass das dann halt in Berlin durch die Varietät und durch die Arbeit von meinen Eltern, weil sie ja auch über Europa und international halt gearbeitet haben, auch Institute für Tai Chi aufgemacht haben und so weiter. Mhm. Da ich einfach mal so viel mit so vielen Menschen Kontakt hatte und dann aber im Erwachsenenalter halt oder auch schon im jugendlichen Alter dann durch Schule und ich glaube halt auch damals in der Schule, ich kann mich nicht erinnern, dass es überhaupt irgendjemanden gab in meiner ganzen Schule, kann sein, tut mir leid, falls ich dich vergesse, mit einem asiatischen Hintergrund. War dann halt auch schon dazu so geführt, immer diese Andersartigkeit und sich irgendwie dieser Wunsch, sich zugehörig zu fühlen, aber irgendwie nicht so richtig sich zugehörig zu fühlen, nicht nur wegen halt irgendwie Aussehen, weil ich sag mal so, die Leute können schwer greifen, von wo ich komme, außer in Deutschland denkt jedes Land immer, ich komme bin gebürtig, also wenn ich in Polen bin, denken sie, ich bin Polin oder Griechin oder so. Nur die Deutschen fragen mich halt immer so, was ist da noch drin, weil so richtig deutsch bist du nicht. Aber ja, durch dann natürlich Zuhause und Prägung, die Art oder was wir gegessen haben oder wie wir gelebt haben, war, als ich dann festgestellt habe, okay, das ist jetzt nicht so typisch.
Ja, genau. Das habe ich auch erst später verstanden.
Man denkt ja, das ist einfach so.
Das ist normal, ja, total. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschaue und denke an diese Zeit eben von 0 bis 4 in Basel, dann 4 bis 9 in Deutschland, dann 9 bis 16 waren wir in Bern. Und zurückschauend hat es mich sehr flexibel gemacht, sehr adaptive. Ich kann es irgendwie überall reinpflanzen und es geht irgendwie. Das finde ich ein Vorteil von dieser Zeit. Aber auf jeden Fall hat es auch diese dazugehören. Bei mir war es eher zum Beispiel in Deutschland, ich war nie getauft. Das heißt, ich hatte eigentlich keine religiöse Ausbildung, überhaupt nicht. Meine Großmutter hat mir gezeigt, wie man betet, hat meine Hände in die Hand genommen und ihre drüber gemacht und gesagt, schau, so hast du direkte Verbindung zu Gott. Und das hat mich sehr beeinflusst durch das auch, dass ich beim Religionsunterricht zum Beispiel in Deutschland musste ich immer draußen warten, weil ich war weder das eine noch das andere. Und ich weiß noch, damals war das für mich auch irgendwie komisch, da irgendwie draußen zu warten zu müssen, weil ich nicht getauft war. Aber ich habe irgendwie überhaupt nicht verstanden, die Significance davon. Und jetzt zurückblickend muss ich sagen, ich denke, es hat mir meinen Geist sehr offen gehalten dafür, für eben verschiedene Einflüsse. Ich konnte mir wie meinen eigenen Weg suchen, ohne dass es so vorbestimmt war. Und ich denke, für mich ist das ein großer Grund, wieso mir auch Taoismus so gefallen hat. Und ich habe wie gespürt sofort, oh, das kenne ich irgendwie schon. Das fühlt sich überhaupt nicht neu an. Das fühlt sich an, wie wenn ich schon immer irgendwie in meinen Zellen drin war. Ich habe es einfach noch nicht gesehen bis jetzt. Und ja, und so hat diese Faszination, die ist eigentlich ziemlich früh und eben durch meine erste beste Freundin in Deutschland, die Chinesin war, Joey, falls sie hier zuhört, du hast meinen Weg sehr beeinflusst, weil schon nur bei ihr die Einrichtung so anders war und was wir gegessen haben und alles, es war so faszinierend. Es hat mich, dort war ich sicher nicht älter als 4 oder 5, 5 etwa. Und wie dann so diese Sachen den ganzen Weg beeinflussen. Immer wieder hat es einen roten Punkt auf dem Weg, wo wenn wir so zurückschauen, und das ist das Schöne am 50 werden, du siehst halt viel den Weg jetzt, hat mehrere Stops, die mir mehr und mehr zeigen, wie man dem Leben auch vertrauen kann.
Ich denke mir das auch immer an so in diesen größeren Zyklen, ob wir das jetzt ne, in Anlehnung an die Jing-Zyklen sehen oder einfach in Jahrzehnten uns das so wie vorstellen, dass die so wie einen bestimmten Klang oder eine bestimmte Prägung halt haben, dann gewisse Zeitabschnitte und viele Menschen ja oft immer sagen, oh, finde ich, glaube ich, oder ich weiß nicht, wie du das empfindest, kannst du ja gerne gleich auch mal teilen, wenn sie hier neu zu diesen Themen finden und dann so sich plötzlich irgendwie anders spüren, anders wieder wahrnehmen oder überhaupt zum ersten Mal vielleicht seit langer Zeit, wie soll ich sagen, ein inneres Verständnis gewinnen, dass dann gleichzeitig auch oft schnell sowas kommt, sie wünschten, sie hätten das halt schon dann und dann gefunden und sie wünschten, sie hätten halt nicht 10, 20 Jahre durch gewisse Herausforderungen gehen müssen. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, aber das ist halt, ich verstehe es und es ist halt so wichtig, weil ich glaube halt auch, gewisse Zeitabschnitte sind ja genau dafür da, dass wir bestimmte Dinge
Ja,
durchleben. Ja.
es ist die Vorbereitung der Erde für verschiedene Samen. So finde ich, es macht mehr Sinn, eine Zeit von Preparation folgt dann wieder der Zeit wo ja, aber es kann wehtun, wenn man zurückschaut und denkt, ach, hätte ich doch das schon damals gewusst. Das ist nicht einfach immer zu akzeptieren, aber umso mehr man sieht, dass es am Schluss eine, wie sagt man, Procrastination. Ist
Ja, ist
eine
ja auch eine
Art,
Vermeidungsstrategie, oder?
ja genau, eine Vermeidungsstrategie, um auch jetzt noch nicht anzufangen.
Ja.
Das merke ich bei mir, diese Zeit drauf zu verschwinden, aha, wenn es so gewesen wäre, dann wäre es jetzt, you're wasting time. Und ich bringe mich wieder zurück zum Versuchen. Es geht natürlich nicht immer, aber ich muss sagen, das ist etwas, das ich mittlerweile über mich selber verstanden habe, wie es nützt nichts.
Ja, oder so nach dem Motto, jetzt brauchst du halt auch nicht mehr anfangen, weil jetzt hast du ja schon so lange
das nicht gemacht.
Ja. Also das ist ja das Spannende, unser kleiner Geist, der findet ja für alles immer Entschuldigung und Rechtfertigung. Und ich meine, man könnte ja jetzt ja auch annehmen, beziehungsweise viele, wenn sie dann hören, so okay, wie mit was für Themen bin ich aufgewachsen, kommt dann sowas halt, ja, du hast das halt alles schon als Kind. Ja, und ich hatte eine halt sehr wilde Zeit auch in meinen 20ern, wo ich halt mit all den Sachen gar nichts zu tun haben wollte, komplett da rausgebrochen bin.
Mhm. Erzähl mal ein bisschen darüber. Das ist etwas vom Interessantesten.
Zum einen bin ich natürlich, wie gesagt, ja, mit diesen Konzepten, Strukturen, Ideen und so weiter aufgewachsen und war da ja auch sehr, das war ja nicht nur so, okay, meine Eltern haben einen Job und kommen dann nach Hause, sondern unser Zuhause war eigentlich wie schon die ganze, nicht Arbeitsstätte, aber das war immer so ein Ort, wo so viele Leute sind immer gekommen zu meinem Vater, um mit ihm zu sprechen, die waren irgendwie da. Wenn jemand mal irgendwie auch so auf uns aufgepasst hat, als wir sehr klein waren, waren das meistens auch irgendwelche Schüler oder Schülerinnen. Dann haben die so, heute würden wir das wahrscheinlich auch als Retreat bezeichnen, hätten so Lehrertreffen, internationale Treffen. Dort sind wir mitgefahren im Sommer. Also das war einfach so ein ganz, da gab es halt kein, wir haben einen Job und zu Hause sind wir halt Familie, sondern das war irgendwie alles eins.
Alles
und gleichzeitig kenne ich das halt auch nicht anders. Also ich weiß halt ja auch nicht, wie wäre es gewesen, halt in einem anderen Konstrukt aufzuwachsen. Und unabhängig davon habe ich halt sehr früh mit Musik angefangen. Ich glaube, ich war so 4, als ich mit Geige angefangen habe und mit 6 dann Klavier. Und habe dann halt auch sehr lange immer gedacht, okay, also ich will auf jeden Fall nur Musik machen. Und deswegen bin ich dann auch mit 16 von der Schule gegangen, weil du brauchst halt fürs Musikstudium kein Abitur. Also es hat mich so, Schule habe ich so gemacht, fand ich spannend. Habe ich auch so schulisch gesehen, dass man keine so krassen Negativerfahrungen einfach gehabt. Aber es hat mich halt einfach nicht so interessiert. Also vor allen Dingen auch nicht die Art und Weise, auf eine gewisse strukturelle Art und Weise was zu lernen, sondern ich war halt immer gerne das, was mich interessiert hat. Da kann ich mich halt so, weißt du, so ein Single Focus, kompletter Deep Dive. Aber wenn es mich nicht interessiert, dann ist es wie, als würdest du immer vor eine Wand laufen. Es bleibt einfach nicht hängen in meinem Kopf. Und habe dann aber halt irgendwann dann doch relativ schnell gemerkt, dass halt Musik halt ähnlich wie alle anderen Dinge in diesem Leben sind, sehr politisch. Im Sinne von, wen kennst du wann, wo, mit wem bist du wie gut vernetzt, nur dann kommst du eigentlich weiter. Und es ist natürlich auch ein sehr wettbewerbsorientiertes Feld, also so klassische Musik und Solospielen. Ich habe dann Wettbewerbe gespielt, Meisterkurse besucht und es war schon immer sehr stark einfach darauf ausgelegt, du musst dich verbessern, du musst mehr üben. Und das hat mir natürlich total viel gebracht im Sinne von Disziplin. Also im Sinne, dass ich, wenn ich weiß, ich möchte was, weiß ich darin, muss ich einfach Energie investieren. Also das, du kriegst es nicht einfach geschenkt, nur weil du möchtest, dass du irgendwas kannst, sondern ich bin da recht schmerzbefreit. In dem Maße, in dem ich was erreichen will, ist klar, musst du auch einen gewissen Input einfach rein geben. Und das ist natürlich eine Willenskraft und eine Durchhaltevermögen. Ja, und als ich dann aber gemerkt habe, okay, ich will aber diesen ganzen strukturellen politischen Kram nicht mehr, habe ich mir halt dann zum ersten Mal in meinem Leben bis dato, in meinem jungen Leben, die Frage gestellt, ja, was kann ich eigentlich sonst noch?
Mhm.
Wo drinne bin ich eigentlich gut? Oder war das halt schon ein bisschen, abgesehen von familiären Verhältnissen, eine schwierige Zeit, weil ich immer nach etwas gesucht habe, was mich genauso begeistert wie Musik. Und das war irgendwie immer wie mein Referenzpunkt. Wenn es mich nicht so stark catcht, dann ist es nicht das. Und dann habe ich das ausprobiert und das, bin zurück zur Schule gegangen, habe versucht, Architektur und Bauingenieurwesen zu studieren. Aber Universitätsstrukturen sind halt nicht für mich gedacht. Und habe dann irgendwann über Sport zum Yoga gefunden und vom Yoga im Prinzip dann wieder zurück zur chinesischen Medizin und Meditation und viele Sachen haben mich ja schon die ganze Zeit begleitet, aber sie waren halt nie so in meinem Fokus. Es war halt immer was ich für mich so mache. Und wollte auch nie eine Ausbildung in dem Bereich machen. Also viele im Freundeskreis haben immer gesagt, so ja, mach doch eine Yoga-Ausbildung, ich kann mir so voll gut vorstellen. Und ich da war so, nee, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, vor Menschen zu sprechen. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, nee, gab gar keinen Fall. Ja. Und so schließt sich aber wieder so ein Kreis. Aber trotzdem die Welt rausgehen und zu erkunden, was es halt noch gibt.
Mhm. Und dann, wie hast du dich dann entschieden, doch die Ausbildung zu machen?
Ja, tatsächlich, glaube ich, war das gar nicht so eine richtige Entscheidung. Ich habe vor, ja, das ist schon ziemlich lange her. Eigentlich wollte ich einfach diesen philosophischen Aspekt vertiefen. Also mich hat ja, ich liebe halt Philosophie, deswegen auch so Tao Te Ching und chinesische Medizin und so. All so eine Dinge haben mich die ganze Zeit schon immer super interessiert. Und ich bin halt im Yoga-Bereich, hat mich der ganze sportliche Ansatz irgendwie, obwohl er mich zuerst dahin gebracht hat, halt gar nicht so interessiert. Und ich bin dann da geblieben für die Yoga-Philosophie. Mhm. Und war dann beim Anusara-Yoga, bin ich gelandet.
Oh. Ah, ja.
Und das ist ja sehr so auch herzorientiert und ausgerichtet, ja. Und diese Themen. Und dann habe ich halt gesucht, okay, wo kann ich das vertiefen? Und es gibt aber nicht so viele Optionen. Also im Prinzip willst du es vertiefen, bleibt dir ja nur eine Ausbildung. Weil ansonsten kannst du mal einzelne Workshops machen, aber es ist schwierig, so dieses Zusammenfädeln, das also irgendwie zu den Kosmos als Struktur zu greifen, wenn das immer nur so sporadisch ist. Und dann habe ich halt den ersten Teil der Lehrerausbildung im Anusara gemacht, der noch komplett ohne den Anteil war, wie unterrichte ich eine Stunde. Sondern das war wirklich nur Anatomie und Philosophie und ja.
Mit dem John Friend oder so hieß er doch.
Mhm. Ja, aber das war ja auch dann ein Skandal in der Anusaras.
Ja, ja. Das ist für mich mittlerweile, denke ich, wenn jemand so hoch gepusht wird, dann gibt es keinen anderen Weg als wieder runter.
Ja. Ja, aber irgendwie ist interessant, auch beim Yoga habe ich mich dann mehr in den meditativen Praxen und in der Philosophie bin ich angekommen und die Asana-Praxis, also die Körperpraxis, war mehr immer für mich so Mittel zum Zweck. Also das war einfach Vorbereitung wirklich des Körpers, aber mein Fokus war nicht so sehr da drauf, weil ich auch schnell dann gemerkt habe, und so bin ich dann auch zum Yin-Yoga im Endeffekt gekommen, dass diese ästhetische Ausrichtung für meinen Körper einfach nicht funktioniert, weil ich halt dann mit der gleichen Disziplin und Durchsetzungsfähigkeit versucht hat, meinen Körper irgendwo reinzupuschen, was nicht funktioniert hat, weil er einfach auf struktureller Ebene, damit will ich zum Beispiel sagen, Wirbelkörper, wie die bei mir gestellt sind, erlauben halt kein so ein krasse Rückbeuge, wie du es auf Bildern siehst. Aber wenn du halt mit diesem Wettbewerbsgedanken da rangehst und denkst, und die Lehrer oder die Menschen auch aus Unwissenheit dann vermitteln, hey, wenn ich das geschafft habe, kannst du das halt auch, kommt es zu Verletzungen. Weil ihr Körper vielleicht das kann, aber nicht meiner.
Ja, absolut. Ja.
Ja, und so bin ich dann, habe ich mich, irgendwie, es war wie so eine Rückbesinnung. Bin dann auch wieder aktiver zum Qigong, habe ich irgendwie gefunden. Dann natürlich dadurch halt auch zur chinesischen Medizin einfach wieder stärker. Und dann war das irgendwie, da hat sich irgendwie der Kreis geschlossen, weil ich dann gemerkt habe, es ist dann wie nach Hause kommen. Es ist wie, als wäre so meine Seele hätte eine Erkundungsreise gemacht und wir hätte eine Waldreise gemacht, aber es war dann ein Nachhausekommen.
Ja. Schön. Schön eben, das ist doch schön zu wissen, diesen Weg. Und wie man selber so denkt, so. Eben, das weiß doch jeder. Oder ist ja logisch, dass es so war, aber ist es überhaupt nicht logisch von der Außenseite. Und bei mir war es ja auch so, dass ich eigentlich zum Yoga zuerst kam durch Schmerzen. Ich hatte schon als 16-Jährige so Lumbagos, wo ich plötzlich mich wie ein Croissant, ich kann nicht mehr gerade aufstehen. Ich bin relativ schnell gewachsen, ich bin jetzt auch 1,79,5 groß und ich glaube in dieser Phase vom Wachsen hatte ich auch ein bisschen, meine Wirbelsäule war auch nie gemacht für diese Art von Movement, aber dann habe ich in Australien damals ich bin ja mit 19 nach Australien, ich habe die Schule fertig gemacht, die Handelsschule, aber ich war auch nie eine Top-Student in dem Sinn. Und habe dann danach beschlossen, ich gehe nach Australien, weil ich hatte, mein erster Freund, der war in Australien, hat mir ganz viele Briefe geschrieben und Australien in allen Farben beschrieben, mit wunderschönen Briefen und Zeichnungen und alles. Und fort habe ich Australien. Hey, die habe ich bei meiner Mutter im Keller noch irgendwo, ja. Und aber mich hat Australien damals überhaupt nicht interessiert. Einfach nur, weil er ging für 3-4 Monate zum Früchte pflücken. Und als er zurückkam, habe ich plötzlich entschlossen, jetzt gehe ich nach Australien. Und ich hatte damals eben eine Agentur in Zürich und die haben mir gesagt, ja, Australien ist super, in Sydney ist es super für European Girls, hat viel Arbeit. Und ich so, okay, probier das mal aus. Und dann bin ich mit 19 dorthin geflogen und wir haben, glaube ich, schon mal drüber geredet. Ich hatte ein Papier mit dem Namen der Agentur, wo die war, in Edgecliffe Station in Sydney und eine Telefonnummer von einem Fotograf, wo ich die ersten 3 Nächte wohnen durfte.
Also heutzutage würden doch Eltern reihenweise Nervenzusammenbruch kriegen, sich vorzustellen, das Kind, auch wenn es erwachsen ist, fährt mit einer einmal um die Welt mit einem Zettel.
Ja, ich weiß. Und das sagt meine Mutter heute auch immer wieder. Ich weiß gar nicht, wie ich habe gehen lassen dort.
Ja.
Und ja, los, no mobile phone, no nothing. Ich weiß noch, dieser Moment, als ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin und ich saß auf meiner Tasche und habe so den Himmel angeguckt und dachte, der ist ganz anders hier als in der Schweiz. Mhm. Ist irgendwie viel höher. Mhm. Und dann ging ich los zu dieser Agentur und am gleichen Tag haben die mich schon auf Castings geschickt und es war alles total sauber. Ich hatte keine schlechte Erfahrung. Meine super Agentur, der Fotograf hat mit seiner Freundin zusammen gewohnt in Bondi Beach mit Blick über the Ocean, wo man morgens sah man Wale durchschwimmen. Und die waren total nett. Und dann konnte ich in so einem Modelhaus wohnen. Das war auch, wenn ich jetzt zurückdenke, echt. Alles junge Leute. Ich glaube, von der ersten Woche an war ich 3-4 Mal in der Woche im Ausgang in Sydney. Ich habe Sachen gesehen. Ich kam dort an, ich habe weder Alkohol getrunken, noch Kaffee, noch sonst irgendwas. Und ich weiß noch am Anfang in diesen Nightclubs, ich so, oh mein Gott, die sind alle so nett hier. Und es war echt eine mega Learning Experience in dieser Zeit. Und ich habe relativ viel gearbeitet dort, hatte viele Modelaufträge und auch für viele Magazines und Catwalks und alles. Und es war super interessant von dem her, weil ich war so nicht gewöhnt an diese Welt. Ich war so happy-go-lucky, ich bin dort überall hin, aber da irgendwie gesehen, wie das läuft. Und dann erst mit der Zeit habe ich so gemerkt, hey, das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich habe nur, vor allem wenn ich irgendwie an Partys war und ich wusste, okay, man sollte nett sein mit gewissen Leuten, wie ich sofort, ich so, na, das geht einfach nicht, das kann ich nicht. Und so habe ich dort schon gemerkt, das ist nicht meine Welt. Und zuerst dachte ich so, ah, oh, ich will absolut, ich will das machen, ich finde das toll und alles. Und nach ein paar Monaten schon hat es angefangen, dass ich gemerkt habe, das ist nichts für mich. Und dann habe ich mich eher mit Englisch befasst, als ich dort war. Ich habe dann das Proficiency, das Cambridge Proficiency heißt, glaube ich, gemacht. Das war super, weil dort muss ich dann auch arbeiten, habe in Coffeeshops noch dazu gearbeitet, um mit dem Ganzen, mit der Schule. Und eines Tages habe ich dann plötzlich gesehen, dass erstens mal hat Sydney sowieso schon eine große Asian Community und die hat mich von Anfang an fasziniert. Ich war ständig in Chinatown und dann ist dort auch noch gerade die große Universitätsbibliothek und da war ich oft drin und die haben eine riesen Chinese Medicine Section. Und dann habe ich ein Ding zum anderen geleitet und dann habe ich den vom Bus aus auf dem Weg zum Casting, war so im 5. Stock von so einem Gebäude. Weißt du, als die noch jeden Buchstaben ausgedruckt haben, sind die Fenster geklebt. Sydney College of Traditional Chinese Medicine. Ich bin ausgestiegen, ins Büro hoch, habe mich erkundigt, wie man hier studieren kann. Und dann, ja, dann ging es los eigentlich. Und es war eine vierjährige Ausbildung, sehr chinesisch orientiert, waren sehr traditionell unterrichtet und so. Und das Glück war, dass, wenn ich jetzt zurückschaue, weil eben in der Schweiz hat es noch gar keine Schulen gehabt oder sehr wenig, und dort das enorme Angebot an Klinik Experience, das ich machen konnte. Wirklich vom ersten Jahr habe ich habe in so viel verschiedenen Clinics gearbeitet, von Fertility zu Pain Clinics zu allem Möglichen, und dieses Beobachten, Zuschauen, Wissen, was braucht er jetzt als nächstes, wie kann ich mich nützlich machen, wirklich dieses Master-Studentship über diese vier Jahre. Und in diesem Zeitraum habe ich auch das Ryoho-Yoga entdeckt, dieses Japanese-Inspired-Yoga, das auch auf Macrobiotics basiert. Und das hat mir in dieser Zeit von der Chinese-Medicine-Ausbildung geholfen, meine Rückenschmerzen unter Kontrolle zu kriegen. Weil das hatte ich dann immer wieder, diese Episoden von wo ich mich ein paar Tage fast nicht bewegen konnte. Und das Ryoho-Yoga ist nicht so die typischen Yoga-Übungen, sondern es ist sehr viel repetitive Bewegung, die sich sehr auf die Core fokussieren, aber auch auf die ganzen Meridiane. Und das war interessant, diese Ausbildung, weil der Lehrer, er war ein Master-Teacher, und er hatte eigentlich nicht mehr vor zu unterrichten, Andre, und hat sich aber dann nochmal überreden lassen, ein Jahr uns zu unterrichten. Wir waren dann eine Gruppe von etwa 20, 25 Leuten, und er hat uns wirklich unterrichtet, wie wir saßen dreimal in der Woche, 3 bis 4 Stunden abends mit ihm zusammen. Er hat uns unterrichtet 6 Tage in der Woche, mussten wir um 6 Uhr morgens Yoga machen, dann Ocean Swims, ein Retreat in der Mitte mit Fasten und allem. Es war so intensiv, aber gleichzeitig eine mega Ausbildung, wenn ich jetzt zurückdenke, dass es ohne Diplom, ohne Handouts, ohne, also doch ein paar haben wir gekriegt, aber es war wirklich eine Ausbildung by doing. Ja, und so haben sich diese Wege zusammengefunden, als wir dann zurückkamen in die Schweiz. Ich hatte ja meine Abschluss, ich habe die letzten 3 Monate der Ausbildung war ich in China, war ich schon schwanger mit Lilly, und bin dann am letzten Tag, bevor ich nicht mehr fliegen konnte, wieder zurückgeflogen und habe dann meine Abschlussprüfung gemacht, 2 Wochen bevor sie geboren ist. Und ja, so hat sich das dann alles akkumuliert. Und dann, als sie 2 Monate alt war, sind wir in die Schweiz zurückgekommen. Weil da wusste ich plötzlich, jetzt will ich nach Hause.
Ja, aber das heißt, du hast auch nicht so dieses klassische, oder das heißt klassisch, aber ich erlebe halt viele auf, jetzt sei es jetzt der Yoga-Weg im Sinne vom Ausbildungskontext und ja, jetzt ein Stück weit ja auch, weil die chinesische Medizin ja irgendwie doch auch populärer noch jetzt erst wird, obwohl man bedenkt, also ne, müsste sie vielleicht ja schon viel länger so sein, aber ich habe das Gefühl, da ist halt noch sehr viel Potenzial, was so Erfahrungsspektrum und Wissens und nicht im Sinne von Informationen, aber so gelebten. Und das braucht ja eine Zeit, bis es halt länger in einem Land gelebt werden kann. Da, ne, das passiert ja nicht nur, weil jetzt einer Mensch kommt, der total viel Wissen hat, sondern weil mehrere Menschen dann einen Zeitraum ihres Lebens dafür widmen, das so zu leben. Und dadurch, finde ich, wächst ja auch so dieser generelle kulturelle Erfahrungs- oder Weisheitswissens Reichtum, Schatz ja. oder so. Aber ich erlebe es halt ja auch oft, dass Menschen, und ich verstehe schon den Drang, also ich verstehe, woher das kommt, dass halt diese Practices oder auch Ausbildungen aufzusuchen, weil sie dann auch vielleicht denken oder das Gefühl haben, dass das dann ein besseres, schöneres, tolleres Leben haben, weil sie das, so wie sie ihr Leben jetzt gerade leben, vielleicht in den Strukturen im Job oder in einfach den Lebenskonzepten nicht so glücklich sind. Aber so, was ich ja jetzt auch bei dir raushöre, was ist eher eine organische Entwicklung gewesen zu, ich bin meinen Inspirationen und Neigungen gefolgt, aber das war jetzt nicht ein Plan. wenn ich das fertig habe, dann kann ich das damit machen, dann kann, so, das hatte ich ja auch nie. Deswegen macht das, wenn man auf unsere Lebenswege, und da sehe ich halt so ein bisschen die Parallelen, zurückguckt, dann hätte man das vorher gar nicht so planen können. Weil es so davon gelebt hat, oh, zu gewissen Zeitpunkten waren wir offen genug, gewisse Impulse, Einladungen zu sehen und denen erstmal neugierig zu folgen, aber da nicht so ein Umzu dahinter. Ich mache das jetzt, um wegzukommen von wo ich jetzt bin.
Ja, das ist ja, was wir letztes Mal besprochen haben in The Master Does Her Work and Then She Lets It Be. Es ist wirklich so, dieses Folgen, diese Impulse differenzieren zu können, aber auch um zu wissen, so geht es ja jetzt auch weiter. Also ich hoffe, die nächsten 50 Folgen habe ich weiterhin ich sehe, das ist der rote Faden, der sich durchzieht. Und ich glaube, umso mehr man sich kennenlernt, umso mehr diese Entfaltung vom Selbst, von deinen spezifischen Talenten, von all dem, was du speziell gut machst. Und das zeigt uns dann wiederum auch das Feedback von der Welt auf das, was wir machen. Ich glaube, diese ganzen Sachen spielen eine große Rolle zusammen. Aber du hast recht, eben etwas zu tun, um dann zum Beispiel Geld zu verdienen. Heute irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Habe ich das Gefühl. Es ist, vor allem die Welt ändert sich ja jetzt extrem. Es ist sich alles am Wandeln. Und mir fällt auch auf, wie viel mehr Leute jetzt Ausbildungen machen für eine Form von Therapie. Es ist wirklich rundherum.
Und das ist ja auch total schön, weil es zeigt ja auch, okay, es kommt mehr Gewahrsein einfach in diese Bereiche. Es kommt mehr Gewahrsein dahin, dass wir uns selbstständig informieren müssen, dass wir selber Dinge erforschen müssen. Und ich weiß das mega zu schätzen und ich sehe ja auch so das Leid, aus dem das dann auch etwas total Schönes kommen kann. Ich glaube, das Einzige, was ich damit versuche, immer wieder nur zu sagen, und da gibt es ja kein richtig und falsch und ich kann das auch nicht für irgendjemand anders im Lebensweg voraussagen, aber das ist im Prinzip ja auch das, was grundsätzlich so das Herzstück, wenn ich so verstehe, meiner Arbeit oder meines Wirkens ist, dass es losgelöst werden kann von dem, was ich tue, sondern wie ich es tue. Und das heißt nicht, die dürfen diese Ausbildung machen oder diese Kurse besuchen und die dürfen das nicht, weil ihre Intention nicht rein genug ist oder whatever, sondern nur zu sehen, die Tendenz, die wir dann haben, wenn wir uns nicht mehr gut fühlen, wo wir sind. Und das ist ja ein total wertvoller Antrieb auch, dass ja das Holz, das dann halt auch diese Macht der Veränderung, okay, ich muss jetzt irgendwie, ich möchte wachsen, irgendwas muss sich verändern. Aber dann neigen wir halt gleich dann dazu, aus der Begierde heraus, vielleicht auch ein Stück weit dieses Anklammern an, ich hoffe, dann wird es halt besser, dass wir auch gewisse Dinge idealisieren und romantisieren.
Total. Und das ist sicher auch dann, in Schweizerdeutsch sagen wir immer, das trennt das Spreu vom Weizen. Verstehst du das?
Das haben wir auch in Deutsch. Ja,
das habt ihr auch, ja.
Die Spreu vom Weizen.
Ja, und weil es wird dann einfach, es kommt dann the pressure, wenn du anfängst zu arbeiten, wenn du anfängst mit Menschen zu arbeiten. Dort merkt man dann, hey, ist das wirklich für mich oder nicht? Deswegen, ich denke auch diese ganze, heute ist es ja auch oft einfach eine Ausbildung, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, dieses Mentorship und dieses viele als Handlanger in der Klinik zu arbeiten, zuzuschauen, wie ist diese Arbeit überhaupt, muss man gut sein, um das gut zu machen. So dieses Observation-Phase. Und die Ausbildung war ja relativ lang, 4 Jahre, und zwar eigentlich Vollzeit. Also es war nicht irgendwie all 2 Wochenende oder so, sondern intensivst, und wir hatten auch eben viel Klinik aus. Und und trotzdem hatte ich am Schluss, als ich fertig war, immer noch das Gefühl, ich hatte keine Ahnung. Ja, das
aber
ist
ich denke mir jetzt noch manchmal, also was heißt jetzt noch manchmal, eigentlich denke ich mir halt, mit allem, was du halt lernst oder was ich lerne, merke ich halt, wie viel ich einfach noch nicht weiß.
Ja.
Und da, ja, das ist dann, das lockert ja zum einen auch irgendwie, finde ich, ein bisschen auf, weil ich merke so, ach, okay, es ist auch total utopisch von mir zu denken, ich müsste das jetzt alles wissen. Und das hilft mir auch, ja, dieses Don't Know Mind zu kultivieren.
Ja. Ja, es wäre ja langweilig, sonst hättest du ja nichts mehr zu tun jetzt für den Rest des Lebens.
Ja.
Und das wollen wir ja nicht. Wir können immer tiefer gehen. Das ist das Schöne an unserer Arbeit, finde ich, oder an dieser Arbeit und vielleicht und auch sicher an anderen Methoden. Aber ich kenne einfach die und deswegen spreche ich über die. Aber das in der chinesischen Medizin eben, wir wissen, wir werden nie ausgelernt haben. Wir können. Ich habe diesen Beruf, ehrlich gesagt, ich weiß noch, als ich den ausgesucht habe, dachte ich mir auch, ah cool, das ist nie fertig.
Ja.
Ich wusste früh, dass ich gern Kinder haben möchte und sie auch relativ früh haben möchte. Und ich wusste früh, dass ich eine Arbeit will, die mir so gefällt, wie ich es gesehen habe bei meinem Vater. Der war so, der liebte, und auch heute noch, jetzt ist er gerade retired, seit ein, zwei Jahren im Ruhestand. Aber das war schwierig für ihn. Er ist von Herz ein Wirbelsäulenchirurg. Und diese Fascination für seine Arbeit, dieses constantly, er war mit seiner Arbeit verheiratet, schlussendlich. Aber es hat mich wahnsinnig fasziniert als Kind. Ich habe mir gedacht, ja, so will ich auch. Ich will es auch so. Dass du jeden Morgen weißt, bis weshalb du aufstehst, weil du tust, was du gern tust. Und dann muss man sich auch nicht wirklich Gedanken machen oder Sorgen machen darüber, wie es nachher läuft, weil wenn du mit dieser Energie reingehen kannst, dann kommt auch, nicht, dass es immer einfach ist, überhaupt nicht, aber die Resultate sprechen für sich und es bringt mich dann auch immer wieder zurück zu diesem, wie wir unsere Energie investieren, so kommt es nachher zurück.
Ja, und zu sehen, das ist für mich ja zum Beispiel, es ist auch einfach eine Lebensschule, wo es eben kein Ende gibt und auch mir trotzdem diese ganze Freiheit, und das war für mich, habe ich dann realisiert, ohne dass ich das irgendwann beschlossen habe, das oder festgestellt habe früh, okay, das ist so ein wichtiger Wert für mich, aber diese Freiheit, dieses Entfaltens, dem zu folgen, wohin mein Herz mich gerade ruft. Und dann ruft es mich eher in diese Richtung und dann ruft es mich eher in diese Richtung. Und auch alles, was ich teile, entspringt halt immer auch dieser Qualität. Und deswegen ist es dann, glaube ich, manchmal auch schwierig, vielleicht für Außenstehende nachzuvollziehen, dass, wenn sie, keine Ahnung, fragen, ich würde gerne bei dem Kurs mitmachen, aber dieses Mal irgendwie passt es mir nicht. Wann ist der nächste Termin? Das ist für mich keine Marketing- Maßnahme zu sagen, dass ich es nicht weiß, aber ich weiß nicht manchmal, ob ich Dinge nur ein einziges Mal mache. Und da ich auch eine Zeit lang tatsächlich im Marketing gearbeitet habe, weiß ich, dass es ja eigentlich, es ist einfach absurd, viel in Energie rein zu investieren, etwas neu zu erstellen und es nur einmal durchzuführen, weil quasi Return on Investment kommt, wenn du es dann repetierst, weil du dann weniger Zeit invest hast, weil du schon die Grundbasis gegeben hast. Aber wenn es sich halt nicht mehr, weißt du, so wie allein dann fühlt, und das kann ich halt, ich habe keine Glaskugel, ich kann nicht in die Zukunft schauen, ich kann halt nicht Dinge nur machen, nur weil es logisch ist oder nur machen, weil ich mir jetzt da in dem Bereich halt was aufgebaut habe oder nur machen, weil ja, Menschen das gerne halt besuchen wollen. Und deswegen sage ich immer so, hey, jeder muss halt reinspüren, ist es der richtige Moment für mich in dem Leben, das zu machen? Und es kann halt sein, dass es halt nicht stattfindet, aber dann war es halt vielleicht auch gar nicht für dich das. Und wenn dich aber dieses Thema generell reizt oder zieht, dann wirst du mit jemand anderen in Kontakt treten und das dann finden, also da auch keinen Stress zu machen.
Ja.
Also das ist keine künstliche Verknappung an der Stelle, aber sondern einfach, dass ich halt gemerkt habe, so ja, es gibt halt ein bestimmtes Zeitfenster, muss ich und kann ich vorausplanen im Sinne von, ja, mir ist schon klar, auch mit Kind dann musst du andere ein bisschen anders planen und so ein bisschen vorausschauender sein. Und da kann, ne, und wir, ich lebe nun mal in dieser Gesellschaft, in dieser Struktur, so gewisse Dinge mit einzubeziehen, aber dann mir genug Raum für Spontanität zu lassen und dann auch zu sagen, hey, jetzt habe ich doch Lust, nächsten Monat mache ich halt, keine Ahnung, nochmal einen 4-6-wöchigen Meditationskurs und dann könnt ihr ja dann denken so, oh, mach das doch intelligenter, mach einen Launchplan und lass dir 3 Monate Zeit und dann kommt die E-Mail und die funktioniert einfach für mich nicht.
Bei mir auch nicht, überhaupt nicht. Und es ist eben, ich glaube auch heute in dieser Welt von so viel Marketing, es ist eigentlich refreshing.
Ja.
Ich habe da auch nicht aufgegeben, aber ja, ich mache so, wie es kommt und alles andere ist einfach zu stressig auch und ja, vor allem, wenn man eine One, mehr oder weniger One-Woman-Show ist.
Ja, und das ist halt auch okay. Und ich glaube, das ist halt auch eine spannende Sache, weil kapitalistische Strukturen und das Unternehmertum sagt ja immer, es geht immer ums Hochskalieren und noch mehr und mehr und Wachstum, Wachstum. Aber so viele wirklich, die ich kenne und auch begleitet habe, die dann genau unter den Aspekten aufbauen und auch erfolgreich sind, spüren aber plötzlich irgendwann, hey, aber das, was ich jetzt eigentlich tagtäglich mache, entspricht aber gar nicht mehr das, was ich eigentlich machen wollte, weil plötzlich musst du halt Unternehmensführung machen und Team, wie sagt man, Teamführung und du bist dann eigentlich nur noch so Admin. Aber das, weil, keine Ahnung, dieses Kreieren, wofür du ja eigentlich mal losgegangen bist, ist so weit weg und dann wieder zu sagen, hey, das ist aber auch kein Versagen, zu sagen eventuell, das macht mich aber gar nicht mehr glücklich und ich will gar nicht diesen Pressure haben, so und so viel Gehälter zu zahlen, sondern ich möchte halt wieder, was aber dann wieder im Tauschgeschäft bedeutet, okay, das vermeintlich von außen gesehen zu reduzieren. Und dass das auch ein Maßstab für Erfolg ist, vielleicht zu erkennen, hey, das ist halt, das ist so meine Zone of Genius, das ist so, wo das sich gut in der Balance hält. Ich weiß, es gibt auch Aufgabenfelder, so wie du ja auch. Wir müssen trotzdem ja Buchhaltung machen und gewissen Admin und E-Mails und ein paar Logistik, kommst du nicht drum herum, aber hält sich das noch so in dieser Waagschale, wo du halt merkst, hey, das ist das Spiel, das kann ich mitspielen ein Stück weit, weil das notwendig ist, aber geht mein Herz halt noch auf dabei?
Ja. Ja, das ist ein wichtiger Check-in, weil sonst entfernt man sich plötzlich zu weit davon weg und dann ist es noch sehr schwierig. Und umso mehr wir dann auch anhaften an, wie es sein sollte von außen, umso schwieriger wird es dann aufs Herz zu hören. Und das führt leider immer zu Disharmonie irgendwo, entweder im Körper oder im Geist. Deswegen ist es schon wichtig, es ist wichtig für die Gesundheit des Herz-Chi und des Shen, dieses, ich hatte gestern eine Patientin, die hat, ich merke auch, wie die Leute anders über Energie reden jetzt. Mhm. Sie hat ganz deutlich gesagt, eben sie spürt, dass es ist nicht allein, wenn der Kopf denkt was, das Herz ist ganz andere und der Bauch sagt noch was Drittes und das ist stressig fürs System, also das als Ziel zu sehen, so oft wie möglich diese innere Harmonie zu finden und von dort zu entscheiden, ja, das ist gut für mich, dieser Weg, und immer wieder neu anzuschauen. Ich glaube, das ist auch das, es ist nicht einmal entschieden und dann ist es so wie den Rest des Lebens.
Ja, und ich glaube halt auch wirklich dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, dieses Bild oder diese Idee, das Tauschgeschäft, das kam auch irgendwann in diesem Jahr. Ich habe irgendeinen Podcast gehört, ich weiß nicht mehr, was es war. Und zuerst dachte ich, okay, klingt irgendwie befremdlich. Aber irgendwie ist es halt auch schon, weil auch hier wieder Marketing will dir halt sagen, du kannst alles im Leben erreichen, alles sein, was du willst und alles haben, was du willst. Aber in der Realität ist es halt so, dass wir einfach für uns immer wieder neu evaluieren wollen, was bin ich bereit einzutauschen, also im Sinne von meiner Priorisierung, weil ja, theoretisch auf dem Papier kann ich vielleicht alles haben, aber ich kann gar nicht alles handeln, ich kann nicht alles halten und das macht mich das eigentlich glücklich. Und Tauschgeschäft bedeutet, dass es dann halt Phasen gibt oder auch innerhalb vielleicht dessen, was man tut, du bist auch Mama, dann gibt's halt Phasen, wo ich halt weiß, okay, mein Kind ist einfach noch kleiner. Das ist nicht die Zeit, in der ich jetzt um die Welt reise. Und das Tauschgeschäft bedeutet halt einfach nicht, weil ich jetzt mich aufgebe in der Zeit oder dann in diesem Struggle lebe. Oh, ich will aber das auch alles mitmachen, was alle machen. Und jetzt fühle ich mich hier total traurig, weil ich da bin, sondern it's part of the deal.
Ja, and it's part of the season.
Mhm.
Ich glaube, das ist gut zu sehen. Und das, ich sehe das bei so vielen Freundinnen, weil ich war eine von den ersten von meinen Freundinnen, die Kinder hatte. Was hart war am Anfang, weil alle noch im Ausgang waren, während ich zu Hause saß mit zwei Kleinen. Und gleichzeitig jetzt sehe ich, wie sie noch durch diese Phase durchgehen. Und eben ist es vielleicht gut für die auch zu sehen, dass es wird besser, diese ganzen Stress. Plötzlich kannst du wieder reisen, du kannst wieder alles machen. Und wie es einfach Phasen hat im Leben und umso mehr wie die sehen, verstehen, realisieren, wir sind in dieser Phase und da mitarbeiten anstatt dagegen, das ist eben, ich schaue mittlerweile alles als Energy Management an. Das ist, ich fühle mich wie ein Energy Architect oder Economist oder so. Das ist wirklich so, okay, hier verlierst du Energie, hier kommt sie dazu, hier können wir so. Und für das hat eben auch, wie wir die Sachen anschauen, wie du sagst, wenn du siehst, ja, dein Sohn bei dieser Phase kommt ja auch nicht mehr zurück. Schön, die zu genießen mit den Kindern, wenn sie da sind. Weil ich weiß jetzt, wie es ist, wenn sie nicht mehr da sind, wenn sie plötzlich eben ihr Leben leben und wie man plötzlich in diesem Moment zurückdenkt, so, oh mein Gott, das war so schön, wo immer ein Durcheinander überall war. Und war es immer so laut zu Hause, jetzt ist plötzlich viel ruhiger und dieses Akzeptieren von dem, was ist, wie es jetzt ist, was aber nicht heißt, es wird nicht anders.
Mhm.
Das Halten von diesen zwei ist eigentlich schon eine der Herausforderungen, denke ich, vor allem mit Kinder haben und so.
Du, und ich will ja auch niemanden den Struggle absprechen. Also oder sagen, hey, da stellt sich jetzt jemand an, weil er den Struggle erlebt. Ich glaube, es ist einfach nur hilfreich, gar nicht im Außen nach einer Lösung zu suchen und sich zu besinnen, wenn ich all dieses, ich sollte und ich müsste, was von außen mir suggeriert wird, wenn ich das mal für einen Moment wie ablegen kann und wirklich reinspüren kann, was ist denn tatsächlich mein Bedürfnis, dann ist in vielen Situationen, ich sage nicht, dass es immer 100% der Fall ist, aber dann spürt man, hey, eigentlich habe ich, wenn ich auf mich auf das besinne, was ich mir wünsche und wie ich mir das vorstelle und das, was mir tatsächlich gut tut, dann ist viel von dem Struggle gar nicht da, sondern er kommt halt, weil ich halt meine Sensoren öffne für das Sollte und Müsste und dann plötzlich in mir eine Begierde entsteht, die aber eigentlich gar nicht in meiner Natur liegt und eigentlich würde ich vielleicht in Zufriedenheit, und damit meine ich nicht mich abfinden, sondern in der Zufriedenheit sein, wo ich bin im Leben und gar nicht so stark strugglen, was nicht heißt, ich bin vielleicht trotzdem in gewissen Phasen müde oder ich wünschte, diese ganzen Kinderkrankheiten hätte man alle mal durch oder es kann ja trotzdem da sein, aber diese Grundzufriedenheit, wo man halt gerade ist, innerhalb der Phase, die man durchlebt, wenn wir diese, wir sollten und wir müssten und dieses Bling-Bling von außen mal für einen Moment ruhen lassen und wirklich uns besinnen, was ist eigentlich alles da in meinem Leben? Und wie bedeutsam und wunderschön sind diese Momente, die du halt einfangen kannst im alltäglichen Leben, in den Momenten, die du nicht kaufen kannst und die du nicht erreichen kannst und die dir eigentlich auch nicht mal erarbeiten musst, sondern die du dir eröffnest, indem du präsent bist und bei dir bist und deine Lebendigkeit spürst und dich halt öffnest für, so ist das Leben. Jetzt in diesem Moment.
Genau. Wie jetzt in diesem wunderschönen Moment, wie die Sonne durchs Fenster durchfließt. So schönes Wetter jetzt, obwohl eiskalt draußen. Aber ja, und jetzt auch für diese Winterseason. Irgendwie ist man traurig, dass es nicht mehr Sommer ist und gleichzeitig zu sehen, okay, dafür kann ich jetzt so ins Tiefe gehen. Ich freue mich irgendwie richtig auf diesen Winter. Sonst hatte ich oft Lust, mein kleiner Bruder, der lebt in Thailand. Deswegen zum Beispiel letztes Jahr war ich dort für ein paar Wochen in dieser Winterzeit und es hat mir total gut getan. Aber interessanterweise dieses Jahr spüre ich, ich will irgendwie gar nirgends hin. Ich möchte gern hier sein. Ich muss eine Case Study schreiben. Ich habe richtig Lust, in die Tiefe zu gehen. Gemütlich, ruhig. Umso mehr ich das Wasserelement kennenlerne, umso mehr merke ich, wie wichtig diese Phase ist. Und ich denke immer, mir kommt immer das Bild von einer Balletttänzerin, die zuerst, bevor sie hüpft oder ihre Dinger macht, wie sie zuerst so in diese Knie geht und dann, wumm, hüpft sie hoch. Und so genau das sehe ich so jetzt im Winter, ist dieses Runtersinken, so tief rein, alles aussortieren, überlegen, wieso, wie war dieses Jahr, was konnte ich lernen von diesem Jahr, was möchte ich noch mehr entwickeln. Und dann sehe ich genau, wie dann sicher nicht am 1. Januar, sondern erst so Ende Mitte Februar, dieses langsame Erwachen, dann plötzlich spürt man, das Licht kommt zurück, ah, es ist ein bisschen wärmer, plötzlich sieht man die Pflanzen, die herausspringen und so dieses Genießen von diesen Jahreszeiten, das konnte ich früher nicht, das kommt jetzt, so dieses, ja, dieses Genießen davon, ja.
Was bedeutet das halt auch wirklich zu bewahren?
Ja.
Und dann auch zu spüren, halt, selbst in dieser Zeit, der Drang, Dinge müssten vielleicht schneller sein, schneller gehen, schon neu. So viele erzählen mir immer wieder, weil du es gerade angesprochen hast, dass sie eigentlich mit diesen Neujahresvorsätzen gar nicht fühlen zu dieser Zeit. Aber irgendwie das Gefühl haben, sie müssten das jetzt halt irgendwie machen. Und okay, kannst du vielleicht diesen Impuls in dir spüren, da ist irgendwas, was dir sagt, ich müsste. Aber wenn du nur einen Moment mit diesem Impuls sitzt, wird er eigentlich, vielleicht verändert er sich? Und ist es vielleicht auch okay, dass du jetzt noch keine Pläne machst fürs Folgejahr? Also keine, die du vielleicht nicht machen musst. Also klar, manche machen.
Ich fand es so eine Erleichterung, ehrlich gesagt, dass ich noch Zeit habe bis Ende, für mich ist es more the Chinese New Year, das von dem her Sinn macht. Ja, und da mittlerweile, es wird einfacher, finde ich, diesen Sachen zu folgen, wenn du dem, was du denkst, macht Sinn, nicht dem, wie es sein sollte. Das ist jetzt sowieso, ich glaube, heutzutage, alles ist sich ja am Verändern. Wir müssen drauf zurückspüren, was wollen wir eigentlich, sonst werden wir einfach mit dem Strom mitgerissen.
Ja, und ja, ich glaube, da ist jetzt diese Mega-Chance in den Wochen und Monaten, die sind. Ich meine, diese Phase des Winters und des Wassers hast du auch ja in den kleineren Zyklen ja immer wieder. Aber wenn du es halt so richtig, und ich finde, das ist diese größere Chance, wenn die Natur im Außen das dir schon so spiegelt, also dir mehr noch die Chance dazu, sie gibt dir quasi wie eine Vorlage. Hier ist der Blank Space und was du damit machst, ist dir überlassen. Aber hey, was könnte das halt bedeuten für mich? Und für jeden sieht es ja auch anders aus. Ne? So, und wie bewahre ich aber vielleicht auch in dem Rückzug mein Licht? So eine kleine Flamme.
Ja, unbedingt. Nee, die ist mega wichtig, sonst wird es kühl. Sonst wird es zu kühl. und zu heavy. Das innere Feuer bewahren, das ist für mich wirklich diese Inspirationen zu folgen. Auch zu vorzubereiten für diese Zeit. Nicht einfach, dann ist es soweit, und sondern eben, ob es jetzt Stricken ist, am Feuer sitzen, mehr Interaction mit Leuten, die du magst. Ich bin beim Überlegen, so eine Journaling-Group zu kreieren, wo wir ein paar Frauen kommen zusammen, jeder bringt Magazines und dann machen wir so Collages, trinken Tee und reden zusammen. Zum Beispiel sowas. So Sachen zu organisieren, wo man zusammenkommt auf real basis und nicht nur auf dem Internet und sich vorzubereiten auf diese Zeit der Hibernation und das professional zu machen und dann auch nicht zu sich schlecht zu fühlen, wenn man müde ist in dieser Zeit. Ich verbringe, glaube ich, in der Praxis die meiste Zeit, den Patienten zu erklären, es ist okay, es ist normal, dass du jetzt müde bist, genauso wie auch nach der Behandlung, weil der Körper will reparieren. Wenn wir nicht ruhig sind, kann er nicht reparieren. Deswegen, diese Phase ist so nützlich auch für die Gesundheit. Es, wie du sagst, die Natur gibt uns den genauen Blueprint. Und umso mehr wir leider davon abweichen, spüren wir es im Körper. Deswegen ist es wirklich eine gute Zeit. Und Wir sind jetzt schon wieder eine Stunde schon am Reden.
Ja, ich weiß nicht, ob wir das.
Schön.
Bin mal gespannt. Irgendwann werden wir vielleicht tatsächlich mal an unserer Idee von Zeit bleiben.
Wer jetzt noch da ist, herzlichen Dank für dein Interesse.
Ja.
Falls du noch Fragen hast, lass uns wissen.
Oder
Und
teil mal deine Ideen, wie du Winter verbringst oder deine Impulse, was dich unterstützen würde oder ja, was dir so diese Qualität des Bewahrens dich dazu inspiriert. Das fände ich
ja,
spannend. Weil ich finde es
ich
mit deinem
auch.
Journaling mega schön und man muss ja auch nicht warten, bis jemand anders so einen Kurs anbietet. Hey, nimm dir ein, zwei Freundinnen, Freunde. Und das ist natürlich das dann wieder so, ne, planen und Commitment und sich dann auch zu treffen. Aber es muss ja nicht irgendwas Geführtes sein und das muss auch kein, du musst halt kein Zertifikat dafür haben, sondern es kann ja auch,
Nee,
ne?
ich habe das auch nur, also mit Freundinnen
Ja.
mache ich das. Das ist kein Kurs, den ich organisiere,
Ich
sondern.
wollte schon sagen, ich wäre gern dabei.
Ja, das wäre, okay, vielleicht, wir reden dann noch drüber, wir reden noch drüber. Aber ich dachte, es wäre wirklich für meine Freundinnen hier. Und man kann einfach zusammen sein und hat aber was zu tun zusammen. Ich glaube, das ist nicht schlecht.
Ja, sich selbstständig
Aber
zu
anyway.
organisieren. Ja.
Ja. Gut, also nächste Woche machen wir wieder weiter beim dritten Vers.
Der sehr gut anschließt an unser ganzes Thema im Übrigen für heute. Also ich freue mich.
Ich auch.
Hab eine gute Zeit.
Du auch und allen alles Liebe und Gute und bis zum nächsten Mal. War schön.